Hallo, ganz herzlich willkommen zur letzten Session in diesem Jahr 2025 mit einem Thema, das finde ich saisonal ziemlich gut reinpasst, weil das ist ja jetzt die Zeit, in der sich viele zurückziehen in den Freundeskreis, in die Familien vor allen Dingen. Und da wird vielleicht der eine oder dem anderen bewusst, dass Familien unbezahlbar sind. Aber wir sind ja hier ein Börsenpodcast, deswegen die ökonomische Komponente. Für viele ist die Familie tatsächlich finanziell kaum zu bezahlen und darüber wollen wir heute sprechen, welche Unwuchten wir in unserer Gesellschaft haben, weil eben die einen sich besonders kümmern und dafür kein Geld bekommen. Dazu begrüße ich Birgit Happel, die sich schon sehr, sehr lange intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wer wäre besser als du, Birgit, um darüber zu sprechen? Danke, dass du da bist.
Danke dir.
Und ich freue mich auch auf die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Und ihr könnt natürlich wie immer Fragen stellen, einfach drüben in dem Interaktionspanel eingeben. Und dann gebe ich das direkt an Birgit weiter oder wir machen es am Schluss. Herzlich willkommen, Birgit. Care-Arbeit ist ja der moderne Begriff für diese Thematik, also das Sorgen, das sich um die Familie kümmern, um den Haushalt kümmern. Eigentlich zählt ja auch alle ehrenamtliche Tätigkeit dazu, die in den Bereich reinfällt, ist primär eine Sache, die Frauen machen. Da ist ein relativ großes Ungleichgewicht. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass das Ungleichgewicht innerhalb der kleineren Einheiten, nämlich in kleinen Gemeinschaften wie Familien, auch sehr, sehr groß ist. Vielleicht, Birgit, magst du uns erstmal einen Einblick geben, was das konkret bedeutet?
Ja, das wurde eigentlich lange Zeit ein bisschen unterschätzt, was das finanziell bedeutet, weil wir sind ja auch beim Global Gender Gap Report unter den ersten 10 weltweit. Das heißt, auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus, was die Gleichberechtigung anbelangt. Aber beim Bereich der wirtschaftlichen Partizipation, da sind wir wirklich unter ferner Liefen auf den 80. Plätzen von 142 Ländern. Und gibt auch so ein paar andere Gaps, die jetzt noch in den letzten Jahren untersucht wurden. Zum Beispiel das entgangene Lebenserwerbseinkommen, die Rentenlücke kennen natürlich viele oder den Gender Pay Gap, der ist jetzt auch gleich geblieben bei 16%. Aber das entgangene Lebenserwerbseinkommen zum Beispiel in Westdeutschland, da haben wir fast 1 Million, also 929.000 Euro. Und das sind natürlich Beträge, die wir auch nicht jetzt mit einem kleinen Aktiensparplan mal locker kompensieren können, sondern da müssen wir schon wirklich frühzeitig drüber nachdenken, wie wir da in den Familien uns gerechter aufstellen.
Wir wollen uns jetzt heute nicht nur mit der, wir wollen heute nicht nur den Finger so in die Wunde reinlegen, wir wollen natürlich auch ein paar Heilmittel an die Hand geben. Trotzdem, vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, was die Ursachen dafür sind. Wie kann so eine große Differenz in dem Einkommen über einen Lebenszeitraum entstehen?
Ja, es sind viele verschiedene Ursachen, die zusammenwirken. Es fängt schon an mit den Geldkulturen. Generell haben wir ja in Deutschland auch keine gute Aktienkultur. Es führt dazu, dass wir nicht nur weniger Aktionärinnen und Aktionäre haben, sondern auch weniger Frauen, die anlegen. Und da ist ja dann auch zum einen der Hintergrund, dass wir auch so Stereotype haben bei der Finanzbildung, bei dem Thema Umgang mit Geld. Aber dann natürlich auch die handfesten Zahlen. Also wenn die Frauen weniger Einkommen haben, weil sie mehr unbezahlte Arbeit übernehmen. Und sie übernehmen ja mehr als 2 Drittel der unbezahlten Arbeit. Und vor allem sieht man es auch zum Beispiel an den Rollenbildern. Wir haben gerade auch bei den Vätern so eine Teilzeitquote zwischen 6 und 7%. Es kommt darauf an, welches Lebensalter von den Kindern man einrechnet. Und die Mütter haben eben auch da 2 Drittel Teilzeitquote. Und da sieht man eben ganz offensichtlich, dass diese unbezahlte Arbeit auf den Schultern der Frauen liegt, hauptsächlich. Es ist ja auch eine schöne Arbeit. Also ihr habt ja den schönen Christbaum hinten dran stehen. Ich mache sowas auch gerne. Oder etwas backen, die Familie einladen. Ich freue mich auch, wenn das Haus voll ist, aber das kostet halt auch alles Zeit. Selbst Friedhofsarbeit übrigens zählt zur unbezahlten Arbeit, also die Grabpflege. Und wie du richtig gesagt hast, die Ehrenämter. Also ziemlich viele Dinge der Gesellschaft ruhen ja auf dieser unbezahlten Arbeit. Und wenn alle Faktoren miteinander so interagieren, das habe ich in meinem Buch dann Klumpenrisiko Mutterschaft genannt. Also, dass dann eben viele Dinge zusammenspielen, die letzten Endes die Frauen auch ins finanzielle Abseits führen können. Also, es ist wirklich ein großes existenzielles Risiko, das mit der Mutterschaft einhergeht, wenn sie nicht frühzeitig Vorsorge treffen, die Weichen richtig stellen. Sie brauchen Finanzbildung, Gleichstellungswissen, also beispielsweise Steuerklassenwahl 3 und 5 ist eine ganz große strukturelle Falle, weil die Personen in der Steuerklasse 5 sind eben vorwiegend die Frauen, die hat einen negativen Erwerbsanreiz. Und das sind auch alles empirisch gesicherte Daten. Also da gibt es Studien dazu, dass es eben so gezeigt wurde. Und ja, da könnte die Bundesregierung ein bisschen was tun. Aber solange sie es nicht macht, müssen die Frauen auch eben gucken, damit sie eben nicht in das finanzielle Abseits kommen, sondern sich warm anziehen und eben wappnen.
Dann fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen, so als Ursachen für die ganzen Gaps, die wir ja auch, mit denen wir ja vertraut sind. Es sind ja einmal die Gehaltsunterschiede, dann das andere, dass Frauen eher in Teilzeit arbeiten, also zu im Schnitt niedrigeren Gehältern, zudem auch noch durchschnittlich zu geringeren Zeiten. Grundsätzlich sind Frauen, wie du sagst, auch weniger am Kapitalmarkt investiert, also Deutschland sowieso schon eher schlecht, wobei es wird besser, aber Frauen natürlich noch mal deutlich weniger. Wie war es? Ich glaube, nur jede 10. Frau ist am Kapitalmarkt investiert, so eine Zahl, die ich im Kopf habe, während es bei den Männern irgendwie jeder 5. ist, also die Aktionärsquote irgendwie doppelt so hoch. Also das sind jetzt mal 2 Faktoren. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es auch schön, das ist, sagst du ja, ist wichtig, das auch immer wieder in Erinnerung zu rufen und auch weiterhin kommt noch dazu, dass wir die Arbeit ja als Gesellschaft brauchen, die unbezahlte Arbeit. Und dann überlegen wir doch mal, was empfiehlst du, was man tun kann? Also ein Punkt war schon von dir, Achtung, Augen auf bei der Wahl der Steuerklasse. Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen konkretisieren.
Ja, weil eben in der Steuerklasse 5 hat man ja seinen Steuerfreibetrag, gibt man an die Person in der 3 ab, die in der Regel mehr verdient. Sonst würde man dieses Splitting ja insofern nicht wählen oder diese Kombination 3 und 5. Und dadurch hat man eben überdurchschnittlich viele Abzüge. Und wenn ich dann auf meinen Gehaltszettel schaue, mit traurigem Blick, dann liegt auch der Schritt oder die Schlussfolgerung nicht weit, wenn beispielsweise in der Kita Schließzeiten sind oder wir hatten ja das jetzt auch seit Corona, was wirklich problematisch für die Familien, da gut ihre Versorgung auch in der Kinderinfrastruktur zu bekommen. Und dann ist der Schritt eben nicht weit zu denken, ja, für mich lohnt es sich sowieso nicht zu arbeiten. Und dann zieht man sich eben mehr ins häusliche Umfeld zurück. Und langfristig gesehen ist es natürlich Gift für die Erwerbsbiografie, für Selbstwirksamkeit, für die finanzielle Selbstbestimmung der Frauen. Ja, und auch finanzielle Abhängigkeiten. Ich denke, das wurde lange Zeit einfach auch unterschätzt, was es auch für Auswirkungen hat. Wir haben jetzt ab Februar machen wir eine Studie zum Thema finanzielle Gewalt. Also da ist einfach noch viel Licht hineinzubringen und das Bewusstsein dafür zu heben, wie wichtig dieses Thema finanzielle Selbstbestimmung für die Frauen auch ist.
Also die psychologische Seite, dich lohnt sich eh nicht zu arbeiten, wenn der Staat ohnehin einen großen Teil einbehält, dann nicht zu unterschätzen aus deiner Sicht.
Ja, und man subventioniert ja den Partner, der sowieso schon besser verdient. Und da ist dann halt auch die Frage, ja, er kriegt dann Weihnachtsgeld, weil er halt irgendwie den cooleren Job hat. Und oft ist es ja auch noch mit Minijob konnotiert, also Minijob in der Steuerklasse 5 dann. Da hat auch die Süddeutsche mal dazu gesagt, das ist eine Verzwergungsmaschine. Weil das sind akademisch gebildete Frauen, die dann im Minijob arbeiten. Und wenn wir allein überlegen, was es für ein Potenzial verschwendet, also auch nicht nur, was es persönlich dann für ja, Probleme mit sich bringen kann, wenn die Frauen dann das Gefühl haben, sie sind jetzt stecken geblieben in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in ihrer beruflichen Entwicklung. Sie haben immer alles gegeben im Studium oder dann in der Ausbildung und dann kommen sie nicht weiter. Kommt eben die Arbeitsmarktdiskriminierung von Fürsorgeleistenden dazu. Das muss man halt alles wissen, um das Thema nicht zu unterschätzen, weil es doch immer noch so ist, dass junge Frauen denken, ja, bei uns läuft es viel besser, wir kriegen das schon hin. Und dann sieht man halt nicht, wie das gesellschaftlich auch ist, wenn dann Nachbarn komisch gucken, wenn man ganz früh wieder einsteigt in den Beruf oder wenn man eben halt einen selbstgebackenen Kuchen nicht dabei hat bei dem Kindergartenfest, sondern einen gekauft hat. Also es sind auch so subtile Dinge, die dann ja, den Frauen ein schlechtes Gewissen machen. Deswegen auch dieses Wort Rabenmütter, das gibt es ja sonst nirgends, in Ostdeutschland auch nicht. Und da müssen wir wirklich neue Narrative auch entgegensetzen, weil es ist ja auch für die Kinder ist es auch eine gute Sache, wenn die Mütter finanziell selbstbestimmt sind und ihren Beruf was leisten können, auch Vorbild für die Kinder sind. Und ich finde, da ja, brauchen wir einfach eine gerechtere Aufteilung. Und das will ich vielleicht noch kurz ergänzen. Jede vierte Frau sagt, sie bräuchte mehr Zeit für die Erwerbsarbeit. Jeder vierte Mann sagt, er möchte eigentlich mehr Zeit für die Familie. Da würde man denken, ist doch gar kein Problem. Dann passt doch eure Teilzeitquoten einander an. Aber da haben wir halt eben diese ganz traditionellen Rollenbilder noch zum Teil. Und ich bin ja hier in Aschaffenburg nicht so weit weg von euch. Aber wir haben den Spessart vor der Tür und da ist es einfach noch zum Teil sehr traditionell.
Ja, nicht nur da. Also wenn ich in meiner Umgebung rumfrage, höre ich diskutiere, also ich spreche das ja häufiger an, um vor allen Dingen Frauen an die Börse zu kriegen. Das ist meine Motivation dahinter. Aber ich kriege oft das Argument, ja, aber ich bin doch, mein Mann und ich, wir teilen doch alles, ist doch gar kein Problem. Was hältst du davon?
Ja, das ist gar kein Problem, solange die Ehe funktioniert. Und wenn wir uns die Scheidungszahlen angucken, da sehen wir es ja. Und ich finde, also ich bin feste Überzeugung, dass wenn die Familien ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit fairer aufteilen würden, hätten wir auch viel weniger Scheidungen. Weil natürlich führt es zu einem großen Ungleichgewicht. Also wir haben ja jetzt auch schon Bücher und Studien über den sogenannten Mental Load, also gerade was die Frauen eben alles für Tabs offen haben, wie wenn das Computersystem halt überlastet ist. Aber wir haben auch auf der anderen Seite den sogenannten Financial Load. Das macht halt auch etwas, wenn jetzt jemand wirklich Alleinverdiener ist oder Hauptverdiener, hat man schon auch eine Last auf den Schultern. Und ich bin auch Mitglied bei dem Verein Clichés, das ist der Bundesverband Equal Care Day. Und wir geben jetzt hoffentlich schaffen wir es pünktlich zum Equal Care Day, den sogenannten Financial Load Test heraus. Weil das natürlich auch mal jetzt nicht um den Mental Load zu relativieren, sondern einfach um zu zeigen, ja, das sind beides wichtige Ebenen für eine Existenz einer Familie. Und da muss eben Transparenz her, Fairness her, da müssen beide genau drüber schauen. Und es geht ja da fast immer um Anerkennung oder fehlende Anerkennung. Also wenn du mit Leuten sprichst, wo eine Trennung hinter sich haben, dann fällt ja fast immer der Satz, sie hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Ja, und woher kommt es? Und da spielen natürlich auch die Finanzen eine entscheidende Rolle.
Okay, also wenn das eine ist die strukturelle Ungleichgewichtung innerhalb der Gesellschaft, die Motivation von Frauen, mehrheitlich Frauen, manchmal, es betrifft ja auch Männer, aber in deutlich geringerem Ausmaß, tatsächlich auch zu arbeiten und sich nicht zurückzuziehen. Und es innerhalb der, wiederum der, also jetzt von der Arbeit her, innerhalb der Gemeinschaft aufzuteilen. Was hast du darüber hinaus noch für Tipps, was man praktisch machen kann
Ja,
innerhalb der Gemeinschaft?
einmal noch hineingrätschen, weil
Ja, gerne.
sie arbeiten ja die Frauen dann eben unbezahlt zu Hause. Und das ist auch noch was Strukturelles, dass wir auch diese Zahlen nicht im Bruttoinlandsprodukt haben. Ne? Da wäre unsere Volkswirtschaft auch noch mal auf einem anderen Niveau, wenn wir diese unbezahlte Arbeit reinrechnen würden. Es gibt Länder, die das machen. Bei uns wird dieser Kostenblock oder dieser Arbeitsbereich nur alle 7 Jahre auch überhaupt statistisch erhoben. Und das führt halt auch dazu, dass das nicht so im Bewusstsein ist, ne? Dass diese Arbeit ja auch Arbeit und Zeit kostet und dann eben diese Zeit für die Erwerbsbiografie fehlt. Also meine Tipps sind so, dass man halt ja klar sich wappnet, dass man diese Dinge halt weiß, Finanzbildung stärkt, Gleichstellungswissen aufbaut, dass man frühzeitig auch schon entgegenwirkt. Also ich sage immer, wenn jetzt junge Frauen schon ganz früh an die Börse gehen, ich meine, wir sprechen ja auch über kleinere Beträge, die Demokratisierung der Aktienmarktteilnahme, über die Indexfonds und über die kleinen Beiträge, über die Einzahlpläne mit den Aktienfonds auch, dann können sie ja schon, bevor sie Familien gründen, sich ein schönes Depot aufbauen. Und es gab jetzt auch eine neue Studie, dass die Frauen sagen, es wäre eine pragmatische Abhängigkeit in der Familienphase am Anfang, die sie auch so hinnehmen sozusagen. Aber wenn ich da auch so mein Depot im Hintergrund habe, dann bin ich auch faktisch nicht ganz so abhängig. Dann weiß ich habe mir da schon etwas aufgebaut, bin da jetzt auch nicht ganz ausgeliefert. Und auf jeden Fall eben immer wieder an diesem Thema Geld transparent arbeiten und auch nicht das Thema delegieren, weil das machen leider auch viele Frauen dann in der Familie, weil sie vielleicht auch Berührungsängste haben dem Thema gegenüber, weil sie da den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und dann sind sie bereitwillig, geben sie das Thema aus der Hand und das ist halt das Schlechteste, was sie tun können. Und
Ja, da
auch,
bin ich
ja.
völlig deiner Meinung. Ich bin ja auch gerade selber in die Falle getappt, das eben nicht als Arbeit zu bezeichnen. Da hätte ich noch eine Rückfrage, weil du gesagt hast, dass es Länder gibt, in denen das ins BSP, also ins Bruttosozialprodukt einberechnet wird. Wer macht das denn zum Beispiel, wenn du das parat hast?
In Kanada weiß ich, dass das gemacht wird. Ja, ansonsten, nee, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es könnte auch sein, dass die skandinavischen Länder, die sind ja sowieso immer weiter, auch bei der gerechten Rollenverteilung, dass da vielleicht Island ist eigentlich immer Vorreiter gewesen, dass es da auch stattfindet.
Ja, wäre auch mal spannend, was für eine Größenordnung das ausmacht. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Muss ich hinterher nachgucken? Vielleicht liefere ich das auch in der Mail an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier nach.
Ja, das machen wir, weil das ist wirklich ein ganz großer Block. Also das macht sehr, sehr viel aus vom
Ja.
Bruttoinlandsprodukt, ja.
Und tatsächlich mit der Aktienmarktteilnahme, logischerweise, die jungen Frauen, auch kann man nur empfehlen, anzufangen, weil sie haben ja zwei Komponenten da drin. Das eine ist die tatsächliche. Den Nutzen vom Zinseszinseffekt. Das ist ja das, was es überhaupt so spannend macht. Und das Zweite da drin ist die Zeit, sich mit der Thematik anzufreunden. Ich erlebe das im Moment sehr, sehr oft, dass Frauen eher mein Alter vor mir stehen und sagen: Oh, es tut mir so leid, aber jetzt muss ich mich damit befassen. Und dann ist es natürlich immer noch nicht unmöglich, aber deutlich schwieriger als mit 20 anzufangen, auf jeden Fall. Ja, aber
Ja.
nochmal zurück in der Familie: Was gibt es da für praktische Sachen, die man machen kann, um dem vorzubeugen, dass er dann weg ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sie einfach nur dasteht.
Ja, generell die Kompensation dieser unbezahlten Arbeit. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Wohnung gekauft wird oder ein Haus, dass man da verschiedene Anteile im Grundbuch einträgt, dass man einen Ehevertrag hat oder wenn Paare ohne Trauschein zusammenleben, brauchen die auch irgendeine Art von Absicherung oder einen Partnerschaftsvertrag dann auch, damit eben, wenn jetzt kritische Lebensereignisse eintreten, es muss ja nicht eine Trennung sein, kann ja auch noch schlimmer wäre dann halt irgendwie plötzlicher Tod, muss ja irgendeine Absicherung dann her. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man da ganz früh drüber nachdenkt und schaut und nicht erst, wenn das Kind dann da ist, sondern eben guckt oder nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann sozusagen, sondern ganz frühzeitig auch schaut, wie können wir da gerecht in der Familie eben diese Zeiten auch gut aufteilen. Ne? Oder auch langfristiger gucken, weil oft ist es ja immer noch so, wenn wir schauen, wie oft die Berufe bezahlt werden. Frauen eben in den Sozialberufen haben weniger Einkommen als eben jetzt die ingenieurstechnischen Berufe, wenn wir sie so die Klassiker nehmen würden. Und dann ist ja der Schluss oft ganz nah, dass man sagt, okay, ich verdiene mehr, du gehst länger in die Elternzeit. Und aber langfristig gesehen hat das natürlich dann auch wiederum Auswirkungen. Und da finde ich, braucht man mehr Transparenz und auch so einen langfristigen Blick auf seine Geldbiografie als Paar.
Ja, die Mehrheit der Deutschen in Ehepaaren wissen nicht, was der andere verdient übrigens. Das ist so eine Zahl am Rande. Aber also Schritt Nummer eins, drüber sprechen, ganz klar. Das gilt ja so für alles, was mit Finanzen zu tun hat. Aber Schritt Nummer zwei, wie würdest du das ganz praktisch machen mit der Kompensation?
Ja, erstmal ermitteln, wie viel wer was macht. Ne? Da gibt es ja diesen Mental Load Test, dann kann man eben schauen, aber dann auch gucken, ja, wer trägt dann eben diese anderen Entscheidungen. Es geht ja auch nicht nur darum, das Einkommen herbeizuschaffen, sondern wenn ich mich eben mit den Versicherungen, mit der Steuer, mit dem Kapitalmarkt beschäftige, kostet ja auch ein bisschen Zeit. Also da eben diese Tests dann ausfüllen und dann schauen. Ja, wo ist unser Ungleichgewicht und wie können wir eben, wenn eine Person dann mehr Care-Arbeit übernimmt, das auch kompensieren? Das Praktischste wäre ja zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge, wenn wir die mal hernehmen, weil die Frauen haben mit allen drei Rentensäulen ihre Lücken. Also nicht nur gesetzlich, sondern auch betrieblich und bei der privaten Vorsorge. Und oft ist es ja so, wenn sie in die Elternzeit gehen, dass sie dann ihre betriebliche Altersvorsorge ruhen lassen. Und da wäre ja dann einfach zu sagen, mein Partner übernimmt diesen Betrag und zahlt den für mich weiter. Es gibt übrigens auch einige Arbeitgebende, die das schon machen. Also sowas ist ja auch innovativ dann, wenn die dann in der Firma schon dran denken, die Frauen besser abzusichern.
Also die zweite Säule, das ist ja die betriebliche Altersvorsorge, weiterbezahlen. Und nicht, wie kenne ich auch genügend Beispiele, Frauen, die Kinder bekommen haben und dann haben sie ihre ETF-Sparpläne ausgesetzt. Auf jeden Fall das auch nicht tun. Und wenn das eigene Geld knapp wird dafür, das zu kompensieren, wäre ja auch noch eine
Richtig,
Möglichkeit.
ja.
Und ansonsten Ausgleichszahlungen. Und die versuchen über den tatsächlichen Aufwand, den die Einzelne hat innerhalb der Gemeinschaft, vielleicht zu bemessen. Oder das stelle ich mir jetzt besonders schwer vor. Wie finde ich da einen
Ja, ist
fairen
auch nicht
Wert?
so einfach. Ja, wir können natürlich auch das jetzt ausrechnen, was wir da an Zeit im Moment einsetzen, aber zum Beispiel den entgangenen Karrieregewinn durch Schritte, die da nicht gegangen werden können, den können wir halt schlecht bemessen. Deswegen finde ich es ja so wichtig, dass die Frauen auch ihre Berufsbiografie hegen und pflegen wie einen Schatz. Also das finde ich einfach so auch essentiell. Weil wir können ja auch nicht jetzt alles über die private Vorsorge regeln. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass ich eine gute Basis habe, um mein Einkommen zu bestreiten.
Ja, und du empfiehlst sicherlich auch mehrere Konten, oder hast du da so eine
Hausaufgabe? Ja, drei Kontenmodell und jeder sein eigenes Depot, auf jeden Fall.
Ja, weil Beispiele, dass das Depot auf einmal leer war, kennen wir ja auch genügend.
Ja, oder halt verzockt, ne? Oder ja, man weiß es dann immer nicht so genau. Wurde da jetzt eben nicht gut angelegt oder wurde was zur Seite geschafft? Und das sage ich ja halt auch immer den Frauen, wenn ihr gar keinen Einblick habt in die finanziellen Dinge, dann wisst ihr auch nicht, ob zwei, drei Ordner fehlen, ob eben schon Geld zur Seite geschafft wurde dann. Weil so eine Trennung kann ja auch langfristig geplant werden sozusagen. Mhm. Und dann können diese Schritte dann auch eingeleitet werden.
Ja. Kommen wir mal, weil ich gucke auf diesen Weihnachtsbaum hier rechts zu meiner Schulter wieder auf die angenehmeren Themen. Wie kommen denn Frauen dazu, die sich jetzt, oder auch die paar Männer, die es sicherlich gibt, die in der Situation sind? Was würdest du empfehlen? Wie kommt man da ran? Wie kann man mehr Informationen bekommen und wo können sie sich weiter Hilfestellung auch vielleicht bekommen? Das ist vielleicht ein besseres Wort. Ja,
ja, es gibt ja wirklich jetzt. Lässt ja keine Wünsche offen, auch die finanzielle Bildung. Ihr bietet sie an. Du hast ein Buch geschrieben, ich habe eins. Es gibt sehr viele Bücher, die man lesen kann. Auch die Verbraucherzentralen bieten Kurse an zur finanziellen Bildung. Ja, also ich denke, da wird jede und jeder fündig. Man muss einfach den ersten Schritt tun. Und das Wichtigste finde ich immer so zu wissen, alle kochen nur mit Wasser und es gibt kein Geheimwissen, weil ich komme ja auch aus der Wertpapierberatung ursprünglich und ich kenne ja auch noch diese andere Seite des Schreibtisches, dass die Kunden dann irgendwie dachten, wir hätten die Geheimtipps, hätten wir dann eben auch nicht mehr da gesessen und da einfach dann Schritt für Schritt sich dieses Wissen aufbauen und dann auch sehen, okay, es wiederholt sich ja alles immer. Wenn ich mal das magische Dreieck der Geldanlage verstanden habe, dann komme ich da Schritt für Schritt eben auch voran und ja, dann kann ich mein Depot diversifizieren und kann schauen, wie ich meine Risiken eben auch minimieren kann. Dann eben langfristig an meiner Vermögensbiografie arbeiten, an meiner Altersvorsorge arbeiten. Also ich finde, es ist ja gar nicht so schwer.
Also den Partner quasi kompensieren lassen und oder die Partnerin in ein paar Fällen und das dann investieren und sich langsam ans Investieren rantasten. Kann ich das so richtig zusammenfassen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Und halt auch dieses Wissen, ich habe das heute auch nochmal so genannt, Mutterschaft wirkt wie ein negativer Zinseszinseffekt. Das ist ja das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? Dass wenn ich dieses weiß, was da alles für Themen hineinspielen, die mich dann einfach auch da in diesem Bereich behindern können. Also wenn ich einfach halt so wenig Zeit habe, weil ich jetzt vielleicht ein Kind habe, auch mit besonderem Förderbedarf, das mich einfach halt viel Zeit in Anspruch nimmt, dann fehlt mir vielleicht die Muße, mich mit den Themen zu beschäftigen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass junge Frauen eben vor einer Familiengründung schon fit werden in diesen Themen, da schon ganz früh an ihrer finanziellen Selbstbestimmung, auch am finanziellen Selbstvertrauen arbeiten. Da haben wir ja auch Studien, dass die Frauen gar nicht so wenig Finanzbildung haben, aber dass es ihnen an einem finanziellen Selbstvertrauen fehlt.
Also ein Impuls hier an alle Eltern, die dabei sind, gebt das euren Töchtern vor allen Dingen mit auf den Weg, oder aber auch den Söhnen, weil dann können die ja auch von ihrer Seite aus für mehr Gleichgewicht in den Beziehungen, in den Familien sorgen. Wenn ihr jetzt eine Frage an Birgit habt, das ist genau der richtige Moment, sie jetzt zu stellen. Birgit, du hast ein Buch geschrieben zu dem Thema. Magst du vielleicht den Titel nochmal nennen?
Ja, auf Kosten der Mütter. Und da geht es natürlich erstmal um diese strukturellen Ungleichheiten, um die ganzen Gender Gaps, um die Zahlen, die die Frauen eben ja belasten, die das Klumpenrisiko der Mutterschaft darstellen, um die Opportunitätskosten der Mutterschaft, also um in unserer Sprache zu bleiben. Und dann eben aber auch, ja, was kann man tun? Wie kann man die eigene Geldbiografie so aktiv in die Hand nehmen, dass ich eben nicht diese existenziellen Risiken habe, dass ich nicht ins finanzielle Abseits gerate und auch in der Partnerschaft. Wie kann man über Geld sprechen, auch wenn wir halt verschiedene Geldsozialisationen haben? Ist ja auch spannend, aber da gibt es ein paar Stolpersteine. Sollte man auch wissen, warum tickt der andere so oder so? Warum tick ich so beim Geld? Und das sind einfach Themen, die finde ich nach wie vor total interessant und immer wieder spannend, so hinter die Kulissen zu schauen oder unter diese Spitze des Eisbergs, was wir so an der Oberfläche sehen, weil Geld und Identität, das hängt ja alles sehr eng zusammen und sind ja auch die typischen Fallen, die dann an der Börse dazukommen können, wenn ich mein Risikobewusstsein falsch eingeschätzt habe, wenn ich eben nicht so diese emotionale Seite des Geldes kenne, die ich mitbringe. Und da gilt es halt auch nochmal näher hinzuschauen. Ja. Und dann Ich habe ja hier hinten auch das Dreieck, noch ein magisches Dreieck des guten Lebens dazu geschrieben, also so zum magischen Dreieck der Geldanlage. Und da ist eben Zeit, Geld und Sinn. Also dass wir da auch einen Clash haben, ne? Je mehr Sinn ich vielleicht möchte, du hast ja das Ehrenamt angesprochen oder diese Zeit in der Familie, ja, desto weniger Geld habe ich dann in der Regel, habe ich dann viel Sinn, wenig Geld und dann kommt auch das Zeitproblem irgendwie dazu. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da ganz bewusst auch schaut. Und auch es ist ja nichts Verkehrtes zu sagen, ich mache das gerne, diesen Kuchen zu backen oder ich möchte mein Haus schön festlich schmücken, ich will meine Familie einladen und will die bekochen und dann aber eben schauen, ja, wie kann trotzdem meine Berufsbiografie nicht darunter leiden, vor allem meine Geldbiografie nicht den Bach runtergehen.
Ja. Wer also jetzt hier da ist und jemanden kennt und noch ein gutes Weihnachtsgeschenk braucht, das ist auch eine schöne Idee, den im
Danke
zu verschenken.
Dir. Euer ist natürlich auch, ne? Da durfte ich ja auch einen kleinen Beitrag schreiben, ja, investieren mit Weitblick.
Und magst du noch einen Impuls mit auf den Weg gehen, weil neuer Jahresbeginn ist ja immer Motivation, mal was neu zu beginnen?
Ja, auf jeden Fall früh anfangen. Keine Angst vor diesen Themen haben, sondern mit Mut da auch rangehen. Mut ist, denke ich, immer ein guter Ratgeber und da einfach ja den ersten Schritt wagen, nicht zu lange warten, weil das ist ja auch, gehört auch dazu, lieber unperfekt starten, sagst du ja auch immer, als eben einfach lange warten und nichts tun.
Ja, das ist das Allerbeste. Lieber 80% richtig machen als 100% nichts. Zitiere ich Claudia. Jetzt hat Nicole tatsächlich eine Frage. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen im Alter von 40 bis 65 eine Art Kochrezept bezüglich Finanzen bräuchten, um tätig zu werden. Sie investieren einfach nicht die Zeit, um sich in das Thema einzuarbeiten. Wie erreichst du die? Hast du Tipps für Nicole, wie man die motivieren kann?
Ja, eben über die Biografiearbeit, finde ich, kommt man da ganz gut hin, weil man sieht, das Thema Geld und Finanzen ist kein trockenes Thema, sondern es geht um unser ganzes Leben. Es geht eben darum, wie kann ich mein Leben gestalten? Ich habe das ja auch in meiner Doktorarbeit eben Geld und Lebensgeschichte zeigen können, dass der Umgang mit Geld als Co-Autor der Lebensgeschichte wirkt. Also da, finde ich, ist die größte Motivation zu wissen, okay, wo will ich in 10 Jahren stehen? Und da muss ich natürlich dann die entsprechenden Schritte auch frühzeitig einleiten und nicht einfach nur in den Tag hineinleben. Und ja, gibt ja auch Leute, die einfach so denken, ja, ich lebe jetzt heute, was interessiert mich später oder ich erlebe die Rente sowieso nicht. Und dann haben sie unterschätzt, dass wir ein sehr hohes, eine sehr hohe Lebenserwartung heutzutage haben.
Ja, wobei ich gerade im Moment die Erfahrung mache, dass die unter 40, also ich würde mit dieser Alterseinschätzung auch völlig d'accord gehen, dass die unter 40 deutlich aktiver und motivierter sind, sich selbst dann mit dem Thema zu beschäftigen, als die, die jetzt so eher in unserer Altersgruppe sind. Ja. Aber tatsächlich, vielleicht motivieren, vielleicht sollte man mal ein Kochrezept schreiben, das vermittelt, wie man ETF-Sparplan aufmacht.
Ja, das können wir uns doch mal vornehmen, Edda. Ich habe vor dir noch einen älteren Artikel nämlich gefunden. Ich glaube, der ist schon 15 Jahre alt, wo die ETFs überhaupt erst so losgegangen sind. Und ja. Da können wir uns doch dran orientieren. Das wird bestimmt eine gute Sache. Brauchen wir auch per Weihnachten dazu. Kochrezepte kann man immer gebrauchen.
Verkleide das Kochrezept. Wunderbare Idee. Danke für die Idee, Nicole. Und hiermit sind wir auch am Ende, wenn jetzt keine Fragen mehr sind. Das war jetzt der Abschluss für die Webinar-Session 2025. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich habe auch extrem viel gelernt von den vielen Gästen, so heute auch zusammen mit Birgit. Und wenn Themenwünsche da sind fürs nächste Jahr, bitte einfach schreiben. Wir haben schon ganz viel in der Planung. So richtig fix ist nicht so viel. Kommt dann einfach, ich schicke eine Mail raus Anfang des Jahres mit allen neuen Terminen. Und einen Anfang machen tatsächlich Jana und ich im Januar, der erste, das ist der 5., meine ich. Dann sprechen da über Ordertypen, also dann bist du wieder ganz praktisch im Rahmen unserer Einstiegsreihe. Ansonsten haben wir noch ganz viele spannende Sachen vor. Und ich freue mich und bedanke mich für das ganz riesige Interesse in den vergangenen Wochen und Monaten. Und vielen, vielen Dank an Birgit, dass sie heute hier dabei war.
Danke für die Einladung. Ich habe noch einen Tipp, ist mir noch eingefallen, euer schönes Besucherzentrum, weil doch gerade auch so Frauen, die gehen dann mal irgendwie in eine Stadt und gehen in ein Museum zusammen, machen einen Tagesausflug mit Freundinnen, die könnten doch zu euch ins Besucherzentrum kommen. Das ist einfach schon so faszinierend und ansprechend. Da kriegt man auch richtig Lust, dann an der Börse anzulegen.
Und wenn jetzt hier jemand dabei ist, der Lust hat, das zu machen, und schreibt mich an, wenn ich Zeit habe, dann gebe ich auch gerne eine kleine Führung. Das Besucherzentrum ist hier rechts von mir. Aus meiner Sicht jetzt hier auf den Bildschirm guckend, links aus eurer Sicht vermutlich. Und Besuch ist kostenlos. Slots gibt es unter deutsche-börse.com/Besuch. Auch eine ganze Reihe von Vorträgen, die man buchen kann. Und wie gesagt, wenn ich Zeit habe und da bin, dann gebe ich auch gerne mal eine kleine Führung für eine Freundinnengruppe und wir reden über Finanzen. Und ja, das ist eine schöne Idee von dir, Birgit, da noch mal ein bisschen drauf hinzuweisen. Weil das ist wirklich auch eine Möglichkeit. Und es gibt auch ausreichend Gastro für den kleinen Aperitif danach hier im
Umfeld. Schön.
Dann schöne geruhsame Tage an alle und auch vielen Dank an Max von Excellence, der uns hervorragend unterstützt hat, auch in den vergangenen 12 Monaten, wie schon seit mindestens 10 Jahren und seit 5 Jahren Börse at Home. Und wir sehen uns in 2026.
Vielen Dank, liebe Adam. Von mir auch frohe Weihnachten und alles Gute.